Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Wir machen heute Morgen Fortsetzung mit dem Jakobusbrief und wir wollen zunächst mal auf die Verse hören, über die wir heute sprechen wollen. Und zwar ist es Jakobus 4, wer das mitverfolgen möchte, Jakobus 4, die ersten 5 Verse. Da hören wir Folgendes. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was der Herr von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als ein Feind Gottes. Oder meint ihr etwa, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt dürfen wir dich ganz herzlich bitten, dass du uns das Wort aufschließt und dazu schenke du uns offene Herzen und offene Ohren. Amen. Ja, liebe Geschwister, inzwischen ist uns Jakobus ja ein Stück weit bekannt. Wir haben seine Biografie gehört. Wir haben das Thema aufgegriffen von der Anfechtung und Versuchung. Wir haben über das Thema gesprochen, kein Ansehen der Person. Vor allen Dingen haben wir auch über das Thema gesprochen, die Macht der Zunge bzw. die Macht der Worte. Wir haben also begriffen, ja, dass für den Jakobus Wort und Tat eine unauflösbare Einheit bilden. Wir haben also wirklich verstanden, dass Glaube ohne Werke tot ist. So, und jetzt stehen wir am Anfang von Kapitel 4. Und das, was uns ja da berichtet hat, ja, liebe Geschwister, das ist schon deftig. Denn wir müssen ja immerhin bedenken, er schreibt an Christen. Schreibt nicht an die Welt, er schreibt an Christen. Und wenn man sich nun Jakobus 4 da vor Augen hält und wenn man sich gleichzeitig auch gedanklich so die Bibel dazu nimmt, ja, dann fallen einem eigentlich sofort die alttestamentlichen Propheten ein. Denn sie sind ja so ein Stück weit aufgetreten wie der Jakobus. Nicht mit einer ganz klaren Ansage, in einer ganz klaren, deutlichen Sprache, die Dinge wirklich beim Namen nennend und mit einer ganz klaren Aufforderung, was zu tun und was zu lassen ist gegenüber denen, die Propheten da damals vor sich hatten. Also hinter Jakobus 4 stehen die großen Schriftpropheten des Alten Testamentes. Man sieht sie da förmlich vor sich. Jesaja, Jeremia, Amos, Hosea, gerade eben diesen Hosea oder diesen Amos, nicht wie wir ihn da in Bethel sehen, wie er da die Missstände da im Nordreich ja sozusagen anklagt, wie er da wirklich mal Klartext redet. Das ist also das Erste, was einem so auffällt, wenn man dieses Kapitel 4 liest. Das Nächste ist, dass Jakobus hier ja, Gemeinden vor sich hat, ja, die nicht unbedingt so unseren Idealvorstellungen entsprechen. Wir haben es ja gerade gehört, hier geht es ja offenbar ganz heftig zu. Da gibt es Auseinandersetzungen, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Streitigkeiten, da gibt es Machtgerangel, da gibt es Reibereien und wir hören da von Dingen, die mit Begierden, die mit Neid und die mit Eifersucht und mit Morden zu tun haben. Und wir wissen ja aus dem Thema die Macht der Zunge, die Macht der Worte, dass man mit Worten wunderbar jemanden ermorden kann, in Anführungsstrichen. Also, Jakobus nimmt uns hier wirklich so ein bisschen unsere Idealvorstellung von Gemeinden, die wir vielleicht so von uns haben, von Gemeinden haben. Und manch einer unter den Christen, der ist ja jahrelang auf der Suche nach der Gemeinde, wo er meint, da passe ich hinein, da gehöre ich hinein, da wird der Standard gelebt, den ich meine, dass ihn die anderen leben, damit es mir auch gut geht. Aber wir wissen, die Realität sieht oftmals viel, viel anders aus. Das nächste, was auffällt, dass in diesem Kapitel ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt angesprochen wird. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, hier sind Menschen angesprochen, die an Jesus Christus glauben. Und schon damals hat Jakobus als guter Gemeindeseelsorger hat also die Not in den Gemeinden erkannt, die dann entsteht, wenn jemand, der sich für einen Christen hält und der auch von anderen als ein Christ gehalten wird, plötzlich oder langsam vom Wege abkommt oder abzukommen scheint. Und das haben wir ja schon ein Stück weit gesehen im zweiten Kapitel des Jakobusbriefes, als es um das Thema ging, kein Ansehen der Person. Dass es da Menschen in der Gemeinde gab, die also andere ganz unterschiedlich behandelt haben, je nachdem, welchen sozialen Stand sie innerhalb der Gesellschaft hatten. Da haben wir das schon ein Stück weit gesehen. Das waren also Menschen, die jetzt nicht schon ausdrücklich da vom Worte Gottes abgeirrt waren, aber sie hatten so den Anschein des Glaubens, aber die Wirklichkeit des Glaubens war nicht da. Die lebendige Füllung des Glaubens war irgendwie nicht vorhanden. Und Jakobus, wie gesagt, als guter Gemeindeseelsorger, hat natürlich diese Not gesehen damals in den Gemeinden und hat natürlich nach Gründen gefragt und nach Gründen gesucht und hat damals die Leute quasi gefragt, fragt uns heute, ja, wo stehst du eigentlich als Mensch, der du an Jesus Christus glaubst? Wo stehst du da eigentlich? Woran kann es vielleicht liegen, dass du da in einem Zwiespalt bist, dass du da irgendwo dazwischen stehst, dass du da in einer schizophrenen Position bist? Und letztendlich, liebe Geschwister, steht hinter dem gesamten Kapitel 4 und hinter dem Anfang von Kapitel 5 steht ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Satz, nämlich das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Das steht letztendlich hinter diesem ganzen Kapitel 4. Und das springt uns ja förmlich aus manchen Versen entgegen. Schon allein aus diesen ersten 5 Versen, die wir da gehört haben. Zum Beispiel Vers 4, erster Teil, wo Jakobus da von den Treulosen spricht, von den Abtrünnigen, von den Ehebrecherinnen, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen. Und Gott quasi sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann geht es in den Vers 6 weiter, wo es da um die Hochmut, Querstrich, um die Demut geht. Thema der nächsten Predigt wird das sein, wenn wir über Jakobus sprechen. Nicht um wo uns quasi Gott über Jakobus sagt, nur einer kann Gott sein, ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn du noch ein bisschen Gott spielst, dann geht das total daneben. Und nochmal Vers 4, und zwar den zweiten Teil, wo Gott quasi zu mir sagt, tja, entweder bist du auf meiner Seite, dann bist du mein Freund, oder du stehst auf der Seite der Welt, dann bist du, und das musst du wissen, dann bist du mein Feind. Und da sehen wir ja Jesus Christus vor uns in der Bergpredigt, wo er uns klipp und klar gesagt hat, du kannst eben nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst auf der einen Seite dem lebendigen Gott, oder du dienst auf der anderen Seite den weltlichen Dingen. Und das Letzte, was auffällt, wenn wir hier über Jakobus 4 sprechen, dass er in ganz ähnlicher Weise wie der Apostel Paulus hier diese Zwei-Naturen-Lehre anspricht. Dass also in meiner Persönlichkeit in Jesus Christus ein Kampf tobt. Ein Kampf tobt der beiden Naturen zwischen der alten und zwischen der neuen. Und das sagt ja genau dieser Vers 1. Woher kommen denn eure Auseinandersetzungen? Woher kommen denn eure Streitigkeiten? Kommt es nicht daher, dass in euch selbst da ein Kampf tobt? Auf der einen Seite eure eigensüchtigen Wünsche, alte Natur, die einen regelrechten Krieg führen gegen das, was der lebendige Gott von euch möchte, neue Natur. Da sehen wir es also klipp und klar. Und jetzt sagt uns Jakobus, es gilt das erste Gebot. Es gilt das erste Gebot. Ich bin der Herr, euer Gott. Und er sagt mir jetzt, es gilt jetzt wirklich zu lernen, das heißt, in meinem täglichen Leben umzusetzen, das, was der lebendige Gott von mir will. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich will dich ganz. Ich will dich in der Tat ganz. Und liebe Geschwister, das wissen wir, das bedeutet Kampf. Das bedeutet Kampf zwischen der alten und zwischen der neuen Natur. Und das musst du wissen, dein ganzes Leben ist umkämpftes Terrain. Keine neutrale Zone. Dein ganzes Leben ist umkämpftes Terrain. Und das ist eben nicht per Klick so in meinem Leben drin. So nach dem Motto, dass ich sage, so, jetzt bin ich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen und selbstverständlich ist Gott natürlich jetzt das Wichtigste für mich und von jetzt an lösen sich Domino-Effektartig alle Belange meines Lebens. Nein, nein, liebe Geschwister, kein einmaliger Durchmarsch, sondern ich erlebe im Laufe meiner Nachfolge mit Jesus Christus, erlebe ich und ich bekomme immer mehr ein Gespür dafür, dass das der lebendige Gott will, dass nämlich der Leitsatz aus 2. Mose 20 bzw. 5. Mose 5 der Satz in meinem Leben wird, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Und darin steckt natürlich einerseits eine riesengroße Zusage, ohne Frage. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine enorme Herausforderung für den Glauben. Es ist eben nicht automatisch oder ausschließlich in meinem genetischen Bestand drin, dieses Ich bin der Herr, dein Gott. Sondern in meinem genetischen Bestand steckt auch noch eine andere Aussage drin, die nämlich der Feind seit 1. Mose 3 in den Menschen ja, sozusagen hineingepflanzt hat. Sollte Gott gesagt haben, du kannst ein Stück sein, du kannst ein Stück weit sein wie Gott. Und dieses Gift zeigt bis heute sein Unheil. Dieses Gift, tja, es sitzt, es wirkt tief in den Menschen drin, in all möglichen Varianten mit all den fatalen Folgen. Darüber müssen wir uns klar sagen. Und jetzt wird ein Mensch Christ, jetzt kommt er zum Glauben, jetzt lernt er Gott kennen, jetzt lernt er Jesus Christus kennen, er lernt sein Erlösungswerk kennen, seine Botschaft, sein Wort kennen und jetzt lernt er Schritt für Schritt in der Nachfolge diesen Satz zu leben, ich bin der Herr, dein Gott. Nämlich diese Wahrnehmung, dass der lebendige Gott der Schöpfer ist und ich bin sein Geschöpf, ich bin Mensch. Dass der lebendige Gott ewig ist und ich bin der Zeitlichkeit und der Vergänglichkeit unterworfen. Und liebe Geschwister, das wirklich ganz zu leben, das bedarf ein Leben lang. Mit all den Fehlern, die wir da immer noch machen. So, und was macht jetzt Jakobus mit diesem Satz, der da über diesem Kapitel 4 steht? Ich bin der Herr, dein Gott. Und das diskutiert jetzt Jakobus durch die verschiedenen Themen durch. Und er sagt zunächst mal, also ihr seid doch Menschen, die an Jesus Christus glauben, ihr lebt mit ihm, ihr steht schon über Jahre oder Jahrzehnte in seiner Nachfolge und jetzt müsst ihr im Vollzug eurer Nachfolge, im Vollzug eures Lebens erschreckend feststellen, dass vieles in eurem Leben nicht stimmt. Und was stimmt da nicht? Dass ihr euch nämlich an diesem ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, reibt. Und zwar, was eure Streitigkeiten anbetrifft, Thema 1, die Verse 1 bis 5. Dann, was euren Hochmut, Querstrich, eure Demut anbetrifft, Thema 2, das sind die Verse 6 bis 12. Vor allen Dingen auch, was euer überhebliches Denken in Bezug auf eure Lebenszeit betrifft, Thema 3, das sind die Verse 13 bis 17. Und dann als letztes Thema, was euren Reichtum anbetrifft, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Und durch diese verschiedenen Themen diskutiert er jetzt diesen wichtigen Punkt durch, der über allem steht, ich bin der Herr, dein Gott. Und er sagte den Leuten damals und er sagt uns heute, viele Probleme liegen einfach daran, dass ihr euch nicht an diesem ersten Gebot haltet, dass ihr Gott nicht ganz massiv an erster Stelle stellt. Daran liegt es in vieler Weise. In großen Linien sagt ihr zwar Gott okay, aber der Herr möchte auch in den Details unseres Lebens, möchte er dein Herr sein. Und das muss eingeübt werden. Gott lässt es nicht zu, dass ich mich so klammheimlich am ersten Gebot da vorbeischlängele. Es geht nicht darum, was Person A, B oder C denkt, will, möchte, sondern es geht darum, was der lebendige Gott denkt, will und möchte. Er sagt, was zu tun und was zu lassen ist und ich halte mich an seine Reden. Darum geht es. Ich bin der Herr, dein Gott. Und die Zielgruppe, die ihr anspricht, das haben wir ja vorhin schon gesagt, es sind Christen. Aber ich möchte mal sagen, es sind nicht zunächst mal solche Christen, ja, die irgendwie niedergedrückt sind, die irgendwie belastet sind, die irgendwie schwermütig sind, ja, die da mit ihrem kleinen Leben da irgendwie zu kämpfen zu haben, sondern ich könnte mir schon eher vorstellen, es sind, ja, die an Jesus Christus glauben, aber es sind schon Menschen, die recht mutig, die recht fröhlich, die recht gelassen, die recht so selbstsicher mit mehr oder weniger Jesus Christus da durch das Leben laufen. Und deswegen, da kommen wir nachher auch noch drauf, deswegen ja diese provozierende Anfrage des Jakobus, damit die mal endlich aufwachen. Ihr Treulosen, ihr Abtrünnigen, ihr Ehebrecherinnen. Ich meine, das ist schon harter Tobak, was er da an Christen sagt. Aber zunächst mal lenkt Jakobus jetzt unseren Blick auf dieses erste große Thema, Streitigkeiten in der Gemeinde. Ja, liebe Geschwister, wir haben richtig gehört, Streitigkeiten in der Gemeinde. Beruhigend oder erschreckend, je nachdem, wie man es sieht. Auf jeden Fall sehen wir, damals ging es also schon furchtbar in den Gemeinden zu. Schon damals gab es keine paradiesischen Verhältnisse mehr. Schon damals war die Gemeinde ein riesiges Kampffeld. Da wurde, um mal in der Militärsprache zu sprechen, da wurde die Artillerie herausgeholt und da wurde mit ganz frommen Sprüchen garniert geschossen. Da wurde offen und hintenherum gekämpft, da wurde untereinander, miteinander, gegeneinander, wurde in den Versammlungen gekämpft. Ja, liebe Geschwister, das müssen wir so sehen. Die Gemeinde war und die Gemeinde ist bis heute ein gefährliches Kampffeld. Da geht es unter Umständen tödlich zu. So ist es. Und das sagt doch Jakobus, um nochmal diesen ersten Vers zu wiederholen. Das sagt er doch in diesem ersten äußerst deprimierenden Vers. Woher kommen eure Streitigkeiten, eure Auseinandersetzungen? Kommt es daher, dass in euch ein Kampf tobt, eure eigensüchtigen Wünsche kämpfen da einen regelrechten Krieg aus gegen das, was der lebendige Gott von euch will, was er von euch möchte? Und am Ende, so fährt Jakobus ja in dem zweiten Vers fort, steht die Gemeinde, steht der Einzelne frustriert da mit nichts in den Händen. Und das, was Jakobus hier in dem Vers 2 beschreibt, ja, das ist quasi wie so eine Abwärtsentwicklung. Es beginnt ja damit, das haben wir ja vorhin gehört, es beginnt ja damit, dass ich begehre und nicht habe. Das heißt, meine eigensüchtigen Wünsche, mein selbstsüchtiges Verlangen werden nicht erfüllt und ich stehe da frustriert da. Und dann geht es weiter nach unten, indem es dann heißt, dass ich töte für das, was ich will, aber nicht habe oder nicht bekomme. Und das führt dann in der Regel dazu, dass ich dann in Worten und in Gedanken über Leichen gehe. Aber noch nicht genug damit. Jetzt macht sich auch noch gleichzeitig in unserem Herzen breit, wovon wir da vorhin gehört haben, Neid, Eifersucht, Missgunst. Nicht, ich bin neidisch auf den anderen, was er besitzt, ich gönne das dem anderen nicht und ich stehe dann noch frustrierter da und letztlich führt alles zum Krieg. Und da habe ich mich ausgestreckt, da habe ich mich nach allen Seiten ausgestreckt, da habe ich gekämpft, um meine Lust zu befriedigen, um meine Rangstellung in der Gemeinde aufrechtzuerhalten und um mein Ego da auch noch durchzusetzen. Und am Ende, sagt Jakobus, stehst du da, frustriert, mit nichts in den Händen und man fragt sich, wieso ist das bloß so? Warum ist das so? Und die Antwort des Jakobus ist schlicht und einfach, weil ihr euch von Motiven bewegen lässt, die Gott absolut nicht gefallen. Schaut doch mal in euch selbst hinein, was euch da bewegt. Ihr spielt ja da ein Stück selbst Gott. Und da macht der lebendige Gott nicht mit. Da habt ihr schon längst verloren. Und deshalb habt ihr am Ende nichts. Steht da frustriert da. Und aus dem einfachen Grund, weil ihr Gott nicht auf eurer Seite habt. Ihr stellt Gott nicht ganz massiv an erster Stelle. Und ein Prophet, ein alttestamentlicher Prophet, der das in ähnlicher Weise gesagt und erlebt hat, war der Prophet Haggai. Da lesen wir nämlich im ersten Kapitel in den Versen 5 bis 9, also Haggai 1, 5 bis 9. Achtet doch mal darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch noch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Achtet doch mal darauf, wie es euch geht. Ihr geht hin, holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein. Und dann werde ich meine Herrlichkeit erweisen, denn ihr erwartet wohl viel. Aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, blase ich es fort. Warum? Weil mein Haus so wüst dasteht und jeder nur eilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Und soweit ich mich erinnern kann, gibt es, glaube ich, da auch noch eine Stelle bei diesem Propheten, wo er da so sinngemäß sagt, was sitzet ihr da in euren getäfelten Häusern und mein Haus liegt wüst und leer da. Am Ende habt ihr nichts. Und dieses am Ende habt ihr nichts, das kommt ja einerseits dadurch zum Ausdruck, das sagt er ja auch in unserem Wort, weil ihr nicht bittet. Und derjenige, der bittet, der hat ja etwas nötig. Der ist ja abhängig. Der kann nicht sagen, ach, ich mach das schon. Ich werde da schon alleine mit fertig, ich schaff das. Und wir kennen ja einen Präsidenten aus der Vergangenheit, der oft diesen Satz gebraucht hat, yes, we can. Nicht? Und zurzeit haben wir ja auch eine Person in unserer Politik, die auch hin und wieder sagt, wir schaffen das. Nein, wir schaffen nichts. Ich muss bitten. Ich muss den lebendigen Gott bitten. Und wir wissen aus Jakobus 1, aus dem Vers 5, dass er gerne gibt, da heißt es ja, wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott darum und es wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Nicht? Anstatt also im Gebet mit Gott zu ringen, tja, da kämpfe ich gegen andere. Das ist einmal das eine, das Bitten selbst. Nun merkwürdigerweise, obwohl es ja ganz wichtig ist, wenn es uns an Weisheit mangelt, dass wir ja auch bitten sollen. Aber hier ist ja das Interessante, dass Jakobus zu diesen Leuten sagt, selbst wenn ihr beten würdet, die werden gar nicht erhört von dem lebendigen Gott. Aber warum denn nicht? Ja, weil ihr in übler Absicht, weil ihr in verwerflicher Absicht, weil ihr in falscher Absicht bittet. Nur für eure eigenen Zwecke. Total weltliches Handeln. Nur für eure eigenen Zwecke. Und deswegen kommt jetzt diese provozierende Anfrage von dem Jakobus. Sagt mal, ihr Treulosen, ihr Abtrünnigen, ihr Ehebrecherinnen, geht das denn nicht in euren Kopf hinein? Wisst ihr denn nicht, dass solch ein Handeln, wie ihr es praktiziert, oder wie ich es jetzt hier sage, dass solch eine Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen den lebendigen Gott bedeutet? Wisst ihr das nicht? Versteht ihr das nicht? Geht das hier oben bei euch nicht hinein? Und wir wissen vom Alten Testament her, dass das Verhältnis des Volkes Gottes zu seinem lebendigen Gott mit dem Bild der Ehe verglichen wurde. Und dass Götzendienst, also der Flirt mit anderen Göttern, so wie damals das Volk es ja sehr, sehr häufig getan hat, dass das jetzt ausgehend von diesem Bild der Ehe im Ehebruch ist. Und damit ist natürlich klar, mit der Treulosen, mit der Abtrünnigen, mit der Ehebrecherin ist natürlich keine Frau gemeint, die irgendwann mal ihren Mann betrogen hat oder die ihren Mann betrügt. Nein, es ist ein Christ, der nicht voll und ganz auf der Seite Gottes steht. Ich flirte mit der Welt. Und Welt ist hier nicht der Planet, auf dem ich lebe. Welt ist auch hier nicht die Gemeinschaft, nicht die Menschheit, die mich umgibt. Sondern Welt ist das Wertesystem. Welt, das sind die Normen, das sind die Grundsätze, nach denen diese Welt tickt. Das heißt, Welt ist all das, was ich glaube und was ich lebe, ohne Gott glücklich werden zu wollen. Das heißt eben letztendlich, Freundschaft mit der Welt ist ein Leben nach den Normen, nach den Grundsätzen dieser Welt. Ich will haben, was die Welt hat. Ich will das erreichen, was die Welt für erstrebenswert hält. Ich will genießen, was auch die Welt genießt. Ich will meinen Spaß haben, so wie ihn die Welt auch hat. Ich möchte auch an diesen Events teilnehmen, die die Welt da Tag für Tag anbietet. Und da muss man klipp und klar sagen, nicht Gott ist dein König, sondern diese Welt. Nicht der Herr Jesus Christus ist dein Herr, sondern die Gesellschaft. Nicht ihm folgst du, sondern wirklich hier der Welt. Und liebe Geschwister, damit werde ich, ob mir das bewusst ist oder nicht, ob mir das passt oder nicht, damit werde ich ganz praktisch zum Feind Gottes. Damit werde ich ganz praktisch zum Feind Gottes. Ich kann eben nicht meinen eigenen Wünschen, meinen eigenen Vergnügen nachjagen, ohne in diese Welt verstrickt zu werden. Und wenn ich Befriedigung in dieser Welt suche, liebe Geschwister, dann suche ich die Freundschaft mit dieser Welt. Und das wissen wir jetzt, Freundschaft mit dieser Welt ist geistliche Untreue gegenüber dem lebendigen Gott. Es ist letztlich eine Verleumdung meiner Beziehung zu dem lebendigen Gott. Mein Leben zeigt genau das Gegenteil von dem, was ich einmal bekannt habe oder was ich zwischendurch immer mal wieder bekenne. Als Christ sage ich oder habe ich einmal gesagt, dass ich der Welt Ade gesagt habe, dass ich jetzt dem lebendigen Gott angehöre, dass ich ihm treu dienen will. Aber mein Leben zeigt etwas völlig anderes, dass ich diese Dinge dieser Welt genieße, dass ich ein Freund dieser Welt bin. Dass wir das jetzt nicht falsch verstehen. Du kannst natürlich jetzt auch von der anderen Seite vom Pferd herunterfallen, dass man jetzt plötzlich sagt, ach, jetzt darf ich kein Glas Sekt mehr trinken oder jetzt darf ich kein Glas Rotwein mehr trinken oder jetzt darf ich mir vielleicht auf meinem Laptop auch keinen Naturfilm mehr anschauen und so weiter und so fort. Wir werden das bei dem nächsten Thema, wenn es um Hochmut und Demut geht, da werden wir diesen Punkt besonders ansprechen. Da werden wir sehen, was daraus alles für negative Folgen sich erwachsen können. Also da müssen wir vorsichtig sein. Es geht darum, ob die Dinge dieser Welt für mich zum Lebensinhalt werden. Darum geht es. Es geht nicht darum, ob ich mal ein Glas Rotwein trinke oder ein Glas Bier trinke. Darum geht es in keiner Weise. Sondern ob diese Dinge der Welt für mich wirklich zum Lebensinhalt werden, ich immer mehr die Verhaltensweise meiner Umwelt annehme. Darum geht es. Und das musst du wirklich mal konsequent durchdenken. Das musst du wirklich mal. Ich gehörte früher mal zur Welt. Ich habe also erkannt, was diese Welt ist, wie leer diese Welt ist. Vor allen Dingen, wie voller Feindschaft sie gegenüber dem lebendigen Gott, seinem Sohn und seinem Wort ist. Und das ist ja eben besonders deutlich geworden in der Verwerfung, in der Verurteilung, in der Ermordung unseres Herrn Jesus Christus, von dem du jetzt sagst, dass er mir das wirkliche Leben schenkt. Das ist jetzt Wirklichkeit. Und jetzt muss man sich mal fragen, wie kann ich da wirklich Freundschaft mit Menschen anknüpfen und sie auch noch pflegen, von denen ich genau weiß, dass sie mit Jesus Christus absolut nichts zu tun haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, ob das Oberflächlichkeit ist oder ob das wirklich offene Feindschaft ist. Ich kann diesen Menschen gegenüber, das ist allerdings unsere Aufgabe, ich könnte ja jetzt auch sagen, ich sage es mal jetzt ein bisschen salopp, blast mich am Hobel. Lasse laufen, dann soll sie halt in der Verdammnis laufen. Nein, nein. Ich habe schon diesen Menschen gegenüber dann zu bezeugen, was ich in Jesus Christus gefunden habe und habe meinen Herrn zu bitten, dass auch sie ihn kennenlernen. Das ist allerdings schon meine Aufgabe. Aber solch ein Zeugnis, liebe Geschwister, bewirkt in aller Regel, und die Betonung liegt jetzt hier auf aller Regel, ein solches Zeugnis bewirkt in aller Regel nichts, ja, wenn ich die Dinge dieser Welt genieße. Ich sage deshalb in aller Regel. Wir wissen, dass der Apostel Paulus den Philipperbrief aus dem Gefängnis herausgeschrieben hat. Und dass wir dort nachlesen können, dass es einige Menschen gab, die diese Situation jetzt erbarmungslos ausgenutzt haben. Die gesagt haben, so, der sitzt jetzt im Gefängnis und jetzt werden wir uns mal profilieren. Jetzt werden wir mal das Evangelium verkündigen. Und sie haben es in der rechten Weise verkündigt. Aber liebe Geschwister, welche Motive steckten dahinter? Und da hat der Apostel Paulus ja gesagt, was soll's? Die Hauptsache ist, das Evangelium wird verkündigt. Egal, ob jetzt aus guten, aus richtigen Motiven oder aus falscher Absicht. Das heißt natürlich nicht, dass das andere jetzt zur Regel wird, ganz klar. Aber auch wenn ein Evangelium, sage ich mal, durch falsche Motive verkündigt wird, kann es natürlich sein, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Aber in aller Regel, liebe Geschwister, bewirkt ein solches Zeugnis nicht, wenn ich mit der Welt gemeinsame Sache mache. Wie kann ich glaubwürdig über das, was Gott über diese Welt sagt, reden, wenn an meinem Leben zu erkennen ist, ja, dass ich ein Freund sozusagen dieser Welt bin? Wie kann das gehen, wenn ich dann nach den Normen und Grundsätzen dieser Welt lebe und die Welt ganz, ganz meinen Wünschen entspricht? Nein, liebe Geschwister, das geht nicht. Entweder ich lebe für die Welt, dann bin ich ein Feind Gottes, oder ich bin ein Freund Gottes, dann bin ich kein Freund mehr der Welt. Beides geht nicht. Oder wie die Bibel sagt, Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Und das ist die Frage, die ich mir und die sich jeder von uns stellen muss. Die Frage, will ich in den Augen der Welt, und ich sage das jetzt mal so, will ich in den Augen der Welt ein wenig komisch sein? Will ich in den Augen der Welt merkwürdige Prioritäten haben, wie beten, Bibel lesen, Gottesdienst besuchen, fasten, spenden, aus dem Glauben heraus gute Werke tun und so weiter. Und dann, wie Abraham, ein Freund Gottes genannt zu werden, weil ich diesen Herrn liebe, weil ich ihm gehorsam sein möchte, weil ich ihm gerne dienen will, weil ich gerne an seinem Reich mitarbeiten will. Oder will ich, dass die Umwelt mich cool findet, dass ich von der Umwelt akzeptiert werde und dass ich dann so Schritt für Schritt, ob ich das nur merke oder nicht, und ich dann Schritt für Schritt das Verhalten meiner Umwelt annehme. Diese Frage muss sich jeder stellen. Beides geht nicht. Und damit werde ich jeden Tag aufgefordert, Tag für Tag, Situation für Situation, werde ich wirklich aufgefordert, mich auf eine Seite zu stellen. Ich muss mich entscheiden zwischen Gott und Welt. Ich muss mich entscheiden zwischen Freundschaft mit Gott oder Feindschaft gegen Gott. Nicht nur damals, als ich diese Wiedergeburt erlebt habe. Nein, es gibt immer wieder Situationen in deinem Leben, wo du diese Entscheidung zu treffen hast. Ganz auf einer Seite. Das musst du. Nicht? Und so wird es eben Situationen in deinem Leben geben, wo du dich ganz einfach um des ersten Gebotes willst. Ich bin der Herr, dein Gott, dich zu entscheiden hast. Und das liegt unserer westlichen Kultur überhaupt nicht. Das passt ja überhaupt nicht. Nicht, wir sind ja hier in der westlichen Kultur im Grunde genommen eigentlich so geprägt, wir wollen das haben, wir wollen jenes haben, wir wollen dies haben, am besten das auch noch und so geht das weiter. Und Jakobus sagt uns, das geht nicht. Das geht nicht, manches passt nicht zusammen. Du kannst eben manche Dinge nicht gleichzeitig in deinem Leben haben, es geht nicht. Und so ist es natürlich manchmal ganz, ganz, ganz offensichtlich, nicht, wo der Wille Gottes dem Willen der Welt ganz konträr gegenübersteht. Manchmal ist das ganz offensichtlich, manchmal ist es vielleicht auch nicht so klar ersichtlich. Nicht, manchmal ist es für den Einzelnen an bestimmten Stellen deutlich, für den anderen nicht so sehr. Und was jetzt noch hinzukommt, liebe Geschwister, wenn ich nämlich mit der Welt flirte, und darüber müssen wir uns auch klar werden, wenn ich mit der Welt flirte, dann werde ich auch zu einer Gefahr in der Gemeinde. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Denn die Welt sagt mir, setz dich durch, mach was aus dir, profilier dich, setz dich in Szene, lass dir nichts gefallen, lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen und ähnliche Sprüche. Nur, liebe Geschwister, wenn ich das glaube und vor allen Dingen das lebe, dann werde ich wohl kaum bereit sein, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Dann werde ich wohl kaum bereit sein, mich zu verleugnen. Dann werde ich wohl kaum bereit sein, um Jesu Christi willen Ungerechtigkeiten zu erleiden. Dann werde ich wohl kaum bereit sein, schwach werden zu wollen, damit Jesus Christus in mir stark, groß und mächtig wird. Und ich werde von Jesus Christus auch nicht lernen, was es heißt, zu lieben, zu dienen, Leid anderer mitzutragen, gehorsam zu sein, schweigend auf Gott zu warten und viele andere Dinge mehr. Dann kenne nur ich mich und lebe eigentlich nur noch für mich. Und das kann sehr, sehr, sehr fromm aussehen. Es kann sehr, sehr fromm aussehen. Wenn ich mich allerdings so verhalte, dann brauche ich in der Tat eine radikale Umkehr meines Lebens. Das ist klar. So, und jetzt kommt Jakobus, was dieses Thema anbetrifft, zum Schluss. Nach dieser kraftvollen Botschaft, die er da den Leuten in der Gemeinde gesagt hat, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet. Da weist er jetzt nochmal auf die Schrift hin und sagt zu ihnen, oder meint ihr etwa, dass die Schrift ohne Grund sagt, so und jetzt kommt ein Zitat, das werde ich gleich nochmal vorlesen. Und bei diesem Zitat, ja, da gibt es ein bisschen Probleme. Und zwar das erste Problem ist also das, dass wir nicht wissen, an welch anderer Stelle dieses Zitat nochmal gesagt wird. Es gibt merkwürdigerweise da gar keine Parallelstellen. Und das andere Problem ist, dass dieses Zitat in den vielen Bibelübersetzungen, die es gibt, nicht gleichlautend ist. Ich habe zu Hause mehrere Bibelübersetzungen. Zum Beispiel in der Studienbibel von John MacArthur hört sich das Zitat wie folgt an. Oder meint ihr, die Schrift sagt das ohne Grund, dass der Geist, der in uns wohnt, ein eifersüchtiges Verlangen hat? Ich drücke das mir ganz vorsichtig aus. Das klingt natürlich, das würde etwas negativ klingen. Das würde vielleicht so klingen, dass Jakobus sagen würde, dass der Geist des Menschen seit 1. Mose 3 ja auf dieses Neidische, auf dieses Eifersüchtige, auf dieses Rebellische angelegt ist. In einer anderen Bibelübersetzung hört sich das Zitat wie folgt an. Und zwar, ich habe zu Hause auch noch eine Thomson-Studienbibel, die sich an der Übersetzung des Bibeltextes von Martin Luther orientiert. Und da hört sich das Zitat so an, da klingt es so. Oder meint ihr, die Schrift sagt das ohne Grund, dass Gott mit Eifersucht über den Geist wacht, den er in uns hat wohnen lassen? Ja, das klingt also doch ganz anders, das klingt also doch viel, viel positiver. Und der Gedankengang dieser zweiten Variante ist, dass Gott es nicht zulässt, dass ich, der ich an ihn glaube, dass er es nicht zulässt, dass ich einfach so dahin lebe. Und dass er dann, er, der lebendige Gott, in einem guten Sinne eifersüchtig ist. In einem guten Sinne eifersüchtig ist, das heißt, er teilt mich nicht mit anderen. So wie sich eine gute, eine tiefe, eine innige Beziehung zwischen Mann und Frau sich auch nicht mit anderen teilt. In diesem Sinne ist also Gott wirklich, also im guten Sinne, da wirklich im positiven Sinne eifersüchtig. Und Gott sagt, du kannst nicht gleichzeitig da in der Welt mitspielen. Also das ist diese kleine Schwierigkeit. Wir bleiben aber bei dieser zweiten Variante, wo es also wirklich so zu verstehen ist, dass Gott in dem Sinne eifersüchtig über unser Leben wacht. Dass er also nicht möchte, nicht will, dass ich mich da an diesem ersten Gebot vorbeischlängele. Ich bin der Herr, dein Gott. So, und jetzt fragen wir natürlich, was fordert nach diesem ersten wichtigen Thema, was Jakobus angeschnitten hat, was fordert jetzt der lebendige Gott von jedem Einzelnen von uns? Und das, liebe Geschwister, wird Gegenstand der nächsten Predigt sein, wenn es nämlich um dieses wichtige Thema geht, Hochmut / Demut. Amen.